Worten aus der Bibel, aus Psalm 139, was für mich ein ganzes Stückchen Ausgangspunkt für diesen Abend war. Ein Psalm Davids. Und er bekennt: Herr, du hast mein Herz geprüft und weißt alles über mich. Wenn ich sitze oder wenn ich aufstehe, du weißt es. Du kennst alle meine Gedanken. Wenn ich gehe oder wenn ich ausruhe, du siehst es. Und bist mit allem, was ich tue, vertraut. Und du, Herr, weißt, was ich sagen möchte, noch bevor ich es ausspreche. Du bist vor mir und hinter mir und legst deine schützende Hand auf mich. Dieses Wissen ist zu wunderbar für mich, zu groß, als dass ich es begreifen könnte. Wohin sollte ich fliehen vor deinem Geist? Und wo könnte ich deiner Gegenwart entrinnen? Flöge ich hinauf in den Himmel? So bist du da. Stiege ich hinab ins Totenreich? So bist du auch da. Nähme ich die Flügel der Morgenröte oder wohnte am äußersten Meer, würde deine Hand mich auch dort führen und dein starker Arm mich halten. Bäte ich die Finsternis, mich zu verbergen und das Licht um mich her, Nacht zu werden, könnte ich mich dennoch nicht vor dir verstecken. Denn die Nacht leuchtet so hell wie der Tag und die Finsternis wie das Licht. Du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Das Thema, was ich, was ihr euch gewünscht habt im Leitungskreis, war: Der Weg ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel. Ist ja nun kein Spruch, den ich zum ersten Mal gehört habe. Ich habe es erstmal so angenommen, war ja noch ein bisschen hin, mich vorzubereiten. Aber als ich mich dann näher mit dem Thema beschäftigt habe, da habe ich gedacht, naja, so würde ich es eigentlich nicht so ganz formulieren. Irgendwie habe ich schon mehr vor, als unterwegs zu sein. Ich möchte schon noch ankommen. Aber der Hintergrund des Themas ist ein großes Problem, auf das Jesus zu Lebzeiten seine Anhänger, jetzt fange ich vielleicht sogar ein bisschen an zu kritisieren, nicht so richtig vorbereitet hat. Denn seine Wiederkehr dauert viel länger, als alle sich gedacht haben. Und ich musste vorhin, als wir gesungen haben, es ist toll, auf dich zu warten, denken, ja, das singen wir so, ne? Ich bin heute mit der Bahn gefahren, Ansage 15 Minuten später, und ich habe gedacht, oh, so eine schöne 15 Minuten, na klar. Und der nächste hatte 50 Minuten, da rasteten die schon gleich am Bahnsteig aus. Wir warten 2000 Jahre, da muss ich auch dann denken, in welchen Dimensionen leben wir eigentlich, ne? 2000 Jahre. Und die Leute damals, als Jesus von ihnen gegangen ist, die haben erwartet, dass er wiederkommt, wenn sie noch da sind. Und es war eine ganz große Krise in der ersten Christengemeinde, als die ersten starben. Verrate ich jetzt fast, die Sache war ja noch nicht da, also wurde beerdigt. Vielleicht mal erwartungsvoll die ersten Erdwürfe drauf gemacht, aber der kam nicht. Die Grenze waren vertrocknet, der war immer noch nicht da. Und Leute, das ist schon 2000 Jahre her. Wir müssen uns darauf einrichten, dass vielleicht sogar wir sterben, ohne dass Jesus wiedergekommen ist. Ich dachte, es gibt so viele überzeugende Predigten in der Bibel über die Möglichkeiten der Umkehr. Das Alte verlassen, mit Jesus zu bannen sein, starten. Oder die Geschichte vom verlorenen Sohn. Die meisten von euch werden die kennen. Eine meiner Lieblingsgeschichten, wo der Sohn, der erstmal nochmal in die Welt hinausziehen wollte, um alles zu genießen, wie der dann merkte, irgendwie es erfüllt ihn nicht und wie er zurückkam. Und der Vater ihn willkommen heißt, das sind so Geschichten, wo man sagt, ah ja, da will ich dabei sein, da höre ich dazu. Großartig, wie doch Umkehr beschrieben wird. Aber ich dachte so, Geschichten, in der so ganz plastisch und praktisch beschrieben wird, wie man so eine lange Zeit mit ihm unterwegs ist. In so einer Erwartungshaltung, so viele Texte reden, sagt, ihr wisst nicht Stunde, aber erwartet immer, dass er kommt, ey. 2000 Jahre. Ich muss immer dran denken, wenn ich mir einen Kalender kaufe, so im Dezember, und ich denke, bin ich ungläubig? Ich vermute, es hat so richtig niemand damit gerechnet, dass es so lange dauern wird. Und ich will jetzt gar nicht über die Gründe spekulieren, steht ja nichts drin. Fest steht, 2000 Jahre vergangen. Das kann sein, dass es noch 2000 Jahre dauert. Ich weiß es nicht. Aber ihr könnt euch vorstellen, was es bedeutet, wie viele Generationen in dieser Naherwartung waren und nachher sind alle beerdigt, ist nicht gekommen. Wir haben diese Naherwartung gar nicht mehr so stark. Also ich sag mal wir, weiß ich gar nicht. Aber ich habe sie nicht mehr ganz so stark. Wie gesagt, ich denke immer noch beim Kauf eines Kalenders dran. Ehrlich, das war jetzt kein Witz. Aber es ist nicht wirklich, dass es mich hindert, das Geld auszugeben, so nach dem Kalender, ist nicht ganz billig. Ne? Und ich denke, es ist total wichtig, darüber zu reden. Denn die großartigen Erlebnisse am Anfang eines jeden Christenlebens, und das wäre auch ein spannender Abend, mal zusammenzutragen, wie ist jemand so dazu gekommen, was hat ihn bewegt und wie ging die Post ab? Das bleibt ja nicht. Und deswegen freuen wir uns ja nicht nur, wenn der Saal voll ist über neue Gesichter, sondern weil die Neuen immer ganz besonderen Draht zu Jesus haben. Die denken das immer bloß gar nicht, weil sie sagen, ich kenne mich nicht so gut aus. Aber mit Jesus sind die ja oft so dicht dran. Das bringt Bewegung in der Gemeinde. Deswegen das Schlimmste ist in der Gemeinde, wenn die keinen Zuwachs mehr haben. Weil Jesus sagt, also das andere Wort, er ist die gesunden Bedürfnisse des Arztes nicht, sondern vor allem die Kranken. Das ist ja schön, wenn wir mit Jesus relativ gesund bleiben, aber es ist ja auch so ein bisschen, also ist auch nicht schlecht, wenn wir ein paar Kranke zwischen uns haben. Es bleibt nicht so. Und ich glaube, es ist keine Behauptung, sondern es ist eine Erfahrung, dass Gott auch enttäuscht. Und da meine ich nicht nach dem Motto, oh Gott, ich habe gedacht, du bist ganz anders. Na doch schon eigentlich so. Ich will sagen, Gott ist so groß, dass ich im Laufe meines Lebens so Seiten von ihm erkenne, die habe ich nicht gedacht, dass die zu ihm gehören. Und das nennt man dann ja Enttäuschung. Also ich hatte mir es anders gedacht, wie er ist. Und eine meiner größten Enttäuschungen, die waren beim Theologiestudium. Ich will nicht erzählen, also Berufungsgeschichte, wie ich dazu gekommen bin. Das war zumindest nicht so ganz einfach. Und das war für mich so ein Erlebnis, als ich dann so Theologie studierte. Ich dachte, boah, Gott ist dabei. Also wie gesagt, das ist noch eine andere tolle Geschichte. Wunderbar. Und ich also voller Enthusiasmus und alle, die schon mal Theologie an der Universität studiert haben, es ist ja nur ein kleiner Teil, der das so aus Berufungsglaubensfragen macht. Ich hörte zu diesem kleinen Teil dazu, sage ich mal jetzt so, ja. Und die anderen will ich jetzt gar nicht überreden, aber ich hatte zumindest den Eifer, dass ich natürlich meinen Kommilitonen unbedingt dafür gewinnen muss, dass wenn wir schon nachher Pfarrer sind, dass Jesus viel mehr Platz hat in unseren Kirchen. Groß sind sie ja, nicht? Aber manchmal sind die Plätze ein bisschen klein. Und nach dem ersten Semester steht dann so eine Hebräischprüfung an. Man hat so vorlesungsfreie Zeit und bereitet sich so intensiv drauf vor. Und ja, dummerweise, oder ich weiß nicht warum, zumindest war ausgerechnet bei uns in der Stadt auch noch zu der Zeit Evangelisation und meine Gemeinde hat das vorbereitet. Und ich war Theologiestudent, ich war natürlich mit in der ersten Front dabei. Und habe natürlich auch an meine Kommilitonen gedacht. Und die trafen sich morgens immer schon zum Übersetzen, so 4 Wochen vor dem Hebraikum. Und aber da hatten wir erstmal Gebetskreis und wie das alles ist vor die Vorbereitung und so weiter. Ich kam immer erst so 16:30 so dazu, da hatten die schon eine halbe Schicht so schon rumgehabt mit Übersetzen. Und ich dachte, hey Leute, ich bin berufen, die Evangelisation, das ist so groß, ich arbeite für Gott. Der wird das schon richten, dass ich nicht ganz so viel Zeit habe. Und das Kolle beim Theologie, beim Hebraikum ist ja, weiß nicht, was ihr sonst für Sprachprüfungen habt, das hat man ja, man übersetzt ja aus der Bibel. Ist ja kein überraschender Text, wo man sagt, man weiß nicht, was ist. Man übersetzt ja aus dem Alten Testament. Und da dachte ich, ich kenne mich ja nicht so schlecht aus. Und wenn da so ein Text drankommt, den ich schon mal gelesen habe, dann ist es nicht so schlimm, ne? Den kenne ich ja schon. Und deswegen dachte ich, das wird schon gehen. Und mit dieser Hoffnung und auch Überzeugung, Gott ist mit mir, bin ich dann in meine Hebraikumprüfung gegangen. Es kam ein Text dran, ich kenne mich nicht schlecht in der Bibel aus, den habe ich noch nie gelesen in meinem Leben. Ehrlich. Das nächste war, jetzt kann ich es erzählen, weil es lange genug her ist, damals war es mir total peinlich. Ihr kennt euch nicht im Hebräischen aus, diese Verben bestehen immer nur aus 3 Buchstaben. Und man muss bei so einem langen Wort muss man so diese 3 zentralen Buchstaben rauskriegen, um rauszukriegen. Das ist nicht so wie bei uns im Wörterbuch, ich gucke so das erste nach dem nächsten rein und dann finde ich die Übersetzung, so wie es in unseren europäischen Sprachen, sondern man muss rauskriegen, was sind die 3 entscheidenden Buchstaben, welche hören zusammen. Und nur dann kann ich im Wörterbuch gucken, um die Bedeutung rauszukriegen. Und da gibt es so viele Gesetze, da muss man dran knobeln, welche sind das. Ich biss mir an einem Verb 20 Minuten fast die Zähne aus und dachte, scheiße, ich weiß nicht, ich krieg das nicht raus. Ich krieg den Satz nicht raus. Und dann nach 20 Minuten, ich gestehe noch dazu, durch dass ich mal so nebenan gucken konnte, ich rausgerüchte, das war ein Eigenname. Das war überhaupt kein Verb. Ich habe 20 Minuten daran gesessen und es war ein Eigenname. Deswegen konnte ich es auch nicht rauskriegen. Und dann ging es mir so wie bei Stabino, auf einmal war die Zeit zu langsam rum. Man nervös, versucht man das irgendwie noch hinzukriegen. Also, ich habe die Hebräischprüfung bestanden. Bin ja auch noch Pastor geworden. Aber nicht gut. Und jetzt lache ich drüber und ich mache es auch ein bisschen witzig, aber ich will sagen, es war für mich die erste Krise. Und ich dachte, und das noch vor einer Evangelisation. Ich wollte abgehen wie eine Rakete und wollte das Beispiel bringen, ja? Und es war nicht aufgegangen. Und es war irgendwie scheiße. Und ich dachte, Gott, gibt es einen klugen Grund, warum das jetzt schiefgegangen ist? Ich habe doch alles für dich gemacht. Und es ist auch nicht nach dem Motto, ich bete und dafür lässt du mir die hebräische Vokabeln so in der Nacht so von allein zu. Ich habe ja auch gelernt, bloß ein bisschen weniger als die anderen. Ja, und deswegen hatte ich auch ein bisschen weniger Ahnung als die anderen. Und ich hatte mir irgendwie ein bisschen anders gedacht. Ja, das war eine schwere Prüfung für mich gewesen. Und ich weiß nicht, wie damit umgehen. Oft ist es so, und das ist so eine Sache, die bis heute so passiert, dass man so ganz persönlich nimmt und anfängt zu überlegen, was habe ich falsch gemacht? Bin ich vielleicht nicht gut genug? Und dann fällt einem noch ein, so sage ich mal jetzt das Wort, ohne jetzt näher drauf eingehen, ist auch nicht das Thema, so was man alles so zum Thema Sünde hin. Das und das war ja auch nicht so gut, weil das eine Bestrafung gewesen ist. Also man fängt an, das so ganz persönlich zu nehmen und sich aus der Gemeinde so ein bisschen zu entfernen, weil man so ein bisschen traurig ist. Und dann hört man so die anderen Berichte, wo jemand auch Ähnliches macht und da ging die Rechnung auf und denkt, ja, irgendwie bei mir nicht. Und irgendwie hat man das, trägt noch mehr dazu bei, dass man denkt, ja, so in der Gemeinde, da geht's voran und bei mir nicht. Es liegt so an mir. Gott mag mich vielleicht nicht so richtig. Oder hat er mich einfach nur vergessen? Und heute sage ich, hey, das stimmt nicht. Das sind schon so die Gedanken, die nicht von Gott sind. Ob sie gleich vom Teufel sind, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall nicht von Gott sind. Diese Selbstzweifel, hat mich Gott nicht so lieb? Hat es nicht gereicht, was ich gemacht habe? War ich nicht gut genug? Ist es eine Auszeichnung? Gott ist unser Vater und unsere Mutter. Und so wie sich Eltern bemühen, alle Kinder gleich lieb zu haben. Es gibt Gründe, weshalb im Moment mal den einen ein bisschen mehr hat und den anderen ein bisschen mehr. Da denkt, oh. Aber letzten Endes, wenn man so richtig mit System rangeht, hat man doch eigentlich alle Kinder gleich lieb. Es gelingt uns Menschen manchmal schwer, aber Gott, der Vollkommene. Wir müssen nicht anfangen, danach zu grübeln, wieso, weshalb, warum das eine nicht so gut gelaufen ist. Ich weiß es nicht. Sondern es ist so. Und mir ist heute deutlich, Korrektur meines Lebens passiert in den meisten Fällen durch, ich würde sagen, so subjektiv Niederlagen. Dass Dinge nicht aufgegangen sind. Dass es irgendwie nicht vorangegangen ist. Dass eine Mauer zublieb, eine Tür verschlossen blieb. Führung passiert vor allen Dingen in meinem Leben durch Fehlschläge. Vielleicht, weil ich dann nicht immer so triumphierend, frisch, fröhlich dahin pfeifend, sondern ein bisschen ruhiger bin. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich kann es nur von mir bekennen. Führung passiert mir vor allen Dingen in Krisensituationen. Und obwohl ich es weiß, ist es trotzdem für mich nicht die Zeit des Jubilierens. Ein Baum, der gute Früchte trägt, muss immer wieder beschnitten werden. Ich weiß nicht, warum das Gott so blöd eingerichtet hat. Ich finde das nicht prickelnd. Ich würde mir manches gerne wünschen, manche Krise gerne verzichten. Manche sind ziemlich hart. Aber ich kann nur bekennen, so arbeitet Gott mit mir und bei den ganzen Reihen von Menschen, die um mich herum sind. Jetzt habe ich mich gerade ein bisschen verlebt. Mal gucken, was ich raushauen wollte. Genau. Das nochmal in einem Satz zusammengefasst, wollte sagen, auch wenn ich alles gut gemacht habe und dachte, alles ist gut gelaufen, bedeutet das nicht gleichbedeutend, dass Gott es so gelingen lässt, wie ich denke. Es gibt keinen logischen Schluss zwischen dem, was wir Menschen tun und dem, wie Gott reagiert. Gott ist nicht logisch. Was heißt logisch? Klar, 1 und 1 sind 2. Weil 1 und 1 sind Dimensionen, die wir Menschen festgelegt haben. Und die Erkenntnis, dass es 2 ist, die hat sich nur schon ein paar 100 Jahre bewährt, wahrscheinlich ein paar 1000 Jahre, aber Gott ist viel, viel größer und der lässt sich nicht so einfach zusammenfassen. Gott ist nicht logisch, das ist eine bittere Erkenntnis. Aber in den Situationen, wo ich denke, ich kann nichts erwarten, es ist unlogisch, ist es wunderbar. Ich denke, ja, zum Glück ist er ja auch unlogisch. Also es gilt auch für die Krisenzeiten. Auch da, mit ihm zu rechnen, wo es eigentlich unlogisch ist. Gilt aber auch für die guten Zeiten. Was bedeutet das praktisch? Mache das für Gott und für das christliche Leben, wozu du merkst, dass du berufen bist. Also nicht, das und das ist gut und deswegen tue ich das. Das soll so sein und deswegen mache ich das. Sondern Gott möchte, dass das für mich jetzt dran ist. Und deswegen tue ich es. Wir sollten nie anfangen, es irgendwie berechnend zu tun. Und da, wo ich schon merke, ich muss es ja nicht den anderen sagen, aber für mich selbst, für so ein stilles Gebet, da merke ich ja, welche Absicht ich habe. Wo ich so eine Absicht habe, so nach dem Motto, das eine tue ich, das andere kriege ich. So arbeiten wir ja in dieser menschlichen Welt. Das geht bei Gott nicht auf. Und das Schlimme ist, die Enttäuschung ist riesig groß. Gott gibt nicht, was wir verdient haben, ist auch eine Erkenntnis, die mich sehr bewegt hat. Die Geschichte von den Arbeitern im Weinberg. Dumm für die, die schon früh angefangen haben, könnte man denken. Wenn man nur ans Geld denkt, an die Auszahlung, weil die, die in der letzten Stunde gearbeitet haben, haben das gleiche Geld gekriegt, wie die, die den ganzen Tag geschuftet haben. Wobei wir nur ans Geld denken. Wir wissen nicht, was die anderen in den 8 Stunden, die schon vorweg geschafft haben, an großartigen Erlebnissen gehabt haben. Wir dürfen es nicht immer nur in diesen einzelnen Kategorien denken. Ich bin in dem Zusammenhang noch auf eine andere Geschichte gestoßen, die eigentlich auch mich verwundert hat, dass ich daran dachte, aber immer wieder kam ich drauf. Eine Geschichte von einem reichen Bauern. Da rief einer aus der Menge, Meister, sag, ist das das jetzt hier? Ja. Sag doch meinem Bruder, dass er das väterliche Erbe mit mir teilen soll. Nee, warte mal, wer hat mich... Ist das hier die Geschichte? Ich habe gerade mein Dings... ist das das jetzt? Lukas 12? Ist doch richtig. War eine Frage. Genau, das Gleiche wollte ich gelesen. Hier, ich habe den Anfang nicht richtig gehabt. Ein wohlhabender Mann besaß einen großen Hof mit Äckern, die reiche Ernte brachten. So viel, dass seine Scheunen die Erträge nicht fassen konnten. Da sagte er sich, ich weiß, was ich mache. Ich werde meine Scheunen abreißen und größere bauen. Auf diese Weise habe ich genug Platz, um alles zu lagern. Und dann werde ich mich zurücklehnen und mir sagen, mein Freund, du hast für Jahre genug eingelagert. Genieße das Leben, iss, trink, sei fröhlich. Aber Gott sagte zu ihm, wie dumm von dir. Du wirst noch heute Nacht sterben. Und wer wird dann das alles bekommen? Das ist ein scharfes Gleichnis. Das könnte man für in alle Richtungen deuten. Wisst ihr, was mir deutlich geworden ist? Falsch gedeutet ist, wenn man sagen würde, der Bauer hat schlecht gehandelt. Nein, nein, das wäre tragisch. Das ist manchmal so christlich, kommt nicht so drauf an. Nicht? Das war schon klug. Zu erkennen, die Ernte ist groß, was mache ich da am besten, ich reiße die Scheunen ab. Das war schon klug. Kluges Wirtschaften und wir sollen nicht gegen unseren Verstand arbeiten, so nach dem Motto, Gott wird uns schon versorgen in schwierigen Zeiten. Nein, nein, ist schon klug, wenn die reiche Ernte kommt. Wenn wir nicht getrickst haben, dann wird es schon seinen Sinn haben. Ist auch klug zu machen. Und trotzdem wird er als Narr bezeichnet. Was war das entscheidende Fehler in diesem Zusammenhang? Und der ist mir ganz deutlich, ganz wichtig geworden, dass er, nachdem er die großen Scheunen sich vorstellt, dass die dann voller Korn sind, dann sagt, so, jetzt habe ich ausgesorgt. Jetzt kann ich die Puppen tanzen lassen. Ich bin unabhängig, ich kann machen, was ich will. Es kann mir jetzt erstmal nichts passieren. Es ist wieder dieses Berechnen. Ich tue dies und jenes und dann logisch folgt das. Und es ist ein Gleichnis, wo Gott sagt, Leute, fangt nicht an, mit mir zu rechnen. Ihr sollt mich erwarten. Das ist was ganz anderes. Ihr sollt mich ein Stückchen mit einplanen. Aber berechnen heißt, wir haben es vereinbart. Wir bleiben immer Bittende. Und wenn Gott sich nicht uns so offenbart oder so handelt, auch wenn wir denken, es gibt doch nur gute, fromme Gründe dafür, dann kann das manchmal zu einer Krise führen, weil es bei uns nicht aufpasst. Aber Gott hat größere Absichten. Gott hat größere Absichten. Und das sollten wir nie aus dem Blick verlieren. Eine Niederlage, die auch nicht schön zu reden ist, ist nicht ein Versäumnis Gottes, weil es Freitag 12 Uhr war und er hatte auch mal was anderes vor. Sondern eine größere Absicht. Und wisst ihr, was ich schade finde? Nun bin ich zu wenig in der Sapzone. Wir haben so viel Zeit für Lobpreis. Und das ist auch wichtig, von diese Geschichten zu erzählen, wo Gott großartig eingegriffen hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil wenn wir von ihm nichts erwarten, dann planen wir ihn auch nicht ein. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, auch von den Dingen, wo es nicht aufgegangen ist, die genau so zu sagen. Und damit sie uns nicht runterziehen, vielleicht nicht zu viele davon, aber immer wieder und auch die Frage stellen, und bei wem, das ist ja so die Erkenntnis, hat sich die eine Niederlage von damals oder hier, und da, wer kann eine Geschichte erzählen, wo sich es doch zum Guten gewandelt hat, um diesen Blick zu behalten. Damit wir nicht den Eindruck haben, es betrifft nur mich. Wir verlieren so viele Schwestern und Brüder aus unserer Mitte, weil sie den Eindruck haben, sie passen nicht in unsere Gemeinschaft rein. Sie haben keine Gebetserhörungen. Sie haben nicht die Unterstützung, die hier gepriesen wird. Und denken deswegen, sie hören nicht in die Gemeinde, vielleicht auch nicht zu Gott und geben auf. So nach dem Motto, dann habe ich nicht noch den Leistungsdruck. Leute, Gott ist doch der Letzte, der uns Leistungsdruck machen will. Er will uns doch geradezu unterstützen. Und ich denke, wir müssen viel mehr auch dieser Sache Raum geben und nicht Angst haben, dass wir sagen, Gott macht nichts. Das ist doch seine Sache. Er weiß doch, wenn wir Sonntag Gottesdienst haben. Wenn 25 Berichte kommen, was schiefgelaufen ist und einer, wo es gut gegangen ist, da denke ich immer, warum soll ich als Pfarrer das beschönigen? Er weiß doch, was zur Sprache kommt. Und er möchte doch uns ausrüsten, dass wir hinausgehen und jubilieren und Halleluja rufen oder Leute ermuntern. Das ist doch seine Sache. Und das gibt, wenn ich Menschen begegne, die nicht sich scheuen, auch die von ihren negativen Erlebnissen zu reden, von ihren Niederlagen zu reden, von ihren Enttäuschungen zu reden, das sind für mich eher Leute, wo ich sage, die haben den Glauben, dass danach anders wird, als die, die mal alles beschönigen müssen. Leute, haben wir Mut, wir müssen nicht Dinge beschönigen. Gott muss sehen, dass er gut rauskommt, sonst haben wir nichts zu sagen. Ist doch seine Sache. Und er weiß doch, was wir denken und was sich in der Gemeinde zusammen ist. Wir sind überrascht, was am Sonntag zur Sprache kommt, aber er weiß doch schon das. Also, wir müssen nichts verbergen oder beschönigen. Das ist seine Sache. Und diese Erkenntnis, dass wir gerade auch unser Charakter, unsere Stärke sich gerade auch in den Schwierigkeiten formt, das wissen wir eigentlich. Bloß in der Situation ist es trotzdem blöd. Das ist halt so. Misserfolg ist nie eine Bestrafung. Gott benutzt uns nicht zum Exempel statuieren. Sondern wenn Gott mich mal in der Gosse fallen lässt, dann nach dem Motto, das ist jetzt dran, irgendwie wird es nicht anders. Und so eine Erfahrung machen wir ja selbst in Beziehung, dass man sagt, okay, jetzt muss er mal einmal voll gegen die Wand rennen oder das Kind muss ich jetzt mal an dem Herd verbrennen. Netterweise drehe ich es nicht gerade auf 250 Grad. Aber manchmal braucht man das. Aber es ist nie zur Bestrafung. Und es ist nie der Motto, du bist nicht gut genug. Misserfolg hat ein Ziel mit einer Absicht, die wir vielleicht manchmal noch nicht sehen können. Und wir müssen uns deswegen nicht schämen, sondern könnten uns vom Verstand sagen, Gott arbeitet an mir. Aber Spaß macht's nicht. Muss ja auch nicht immer sein. Genau, das habe ich alles schon gesagt. Genau, wie ich anfangs schon sagte, erwarteten die ersten Christen, dass Jesus in Kürze wiederkommt. Zu Lebzeiten. Und dass nur dann diejenigen, die bereit sind dafür und die sagen, jawohl, du bist unser Herr, wir akzeptieren das, was du willst, dass er die mitnimmt ins Reich Gottes, weil da ist denn endlich Schluss mit dieser langen Diskutiererei, ist das gut oder ist das nicht gut. Im Reich Gottes, das ist, glaube ich, der größte Unterschied, da sind wir uns alle einig. Und wir haben alle die Erfahrung gemacht, Gott hat recht. Ich habe nicht immer Lust drauf, aber letzten Endes, okay, er hat recht. Ich glaube, das ist der größte Unterschied. Ich glaube, sonst unterscheidet sich die Erde gar nicht so sehr vom Paradies. Und es ist klar, dass da Beschäftigung mit allen anderen Dingen verschwendete Zeit ist. Es geht ums Rettung von Leben der Nachbarn und der Nächsten. Aber sollten wir nicht so nach 2000 Jahren vielleicht auch mal ein Stückchen realisieren, dass diese Naherwartung auch ein bisschen, ja, vielleicht auch bei uns, dass wir uns auf eine längere Zeit einrüsten müssen. So wie, ich denke, das war damals so die Zeit, wenn einer eine Prognose kriegt, so nach dem Motto, du hast Krebs und du lebst vielleicht bloß noch ein halbes Jahr. Für die einen ist vielleicht glücklich sagen, okay, da ziehe ich mein Semester noch durch und mache eine gute Prüfung zum Abschluss. Ja, lacht nicht, warum nicht? Und die anderen sagen, oh komm, selbst wenn es ein Dreivierteljahr ist, jetzt mache ich das, wie viel Geld habe ich noch? Jetzt mache ich das, was ich immer schon machen wollte. Ich will sagen, so eine Erkenntnis verändert uns im täglichen Leben doch auch. Und wenn wir jetzt wahrnehmen, Jesus lässt ein bisschen länger auf sich warten. Ich habe manchmal schon Vermutung, warum. Aber ich stelle das mal, das kann ich erst mal sagen. Wir stellen fest, er lässt länger auf sich warten, als wir alle dachten. Dann denke ich, dann müssen wir uns hier und da auch ein bisschen von anderen Maßstäben, also gibt es auch andere Dinge, die wichtig sind. Ich finde es sehr merkwürdig, oder ich finde es als einen der größten Fehler, den wir als Kirche gemacht haben im Laufe der Geschichte, dass wir irgendwie da reingekommen sind zur Entscheidung, entweder gehst du deinen Weg mit Jesus oder du gibst dich dieser Welt hin. Das so als Alternative zwischen beiden. Und immer wenn es Spaß macht, man irgendwie das Gefühl hat, man ist nicht irgendwie richtig dabei. Und so dass in der Welt so der Eindruck entsteht, ja, Christsein bedeutet vor allen Dingen erstmal so Verzicht und dann nicht mehr ganz so fröhlich und vor allen Dingen morgens früh aufstehen. Ja. Na, das würde ich mal sagen, zum Glück ist das nicht der größte Ruf, den wir haben. Aber so nach dem Motto, verzichten, man muss manchmal Dinge tun, die man nicht will. Und vor allen Dingen, Spaß ist nicht so viel dabei. Und das ist eigentlich fatal. Wenn ich mir das mal vorstelle, wir sind doch diejenigen, die am ehesten begriffen haben, dass Gott der Schöpfer dieser Welt ist. Und die wir preisen. Ich stelle mir vor, das ist so, ich komme zum Mittagessen bei der Familie meines Freundes und die Mutter hat ein tolles Essen gemacht und ich fange, steht schon da, nicht? Und ich lobe und ich preise und ich finde das großartig und ich will nur wissen, welches Rezept sie gemacht hat und wie sie das überhaupt hingekriegt hat und dass ich das schon versucht habe und ich erzähle, es ist kalt. Das ist einfach nicht so ganz. Also was will ich sagen? Bei allem Lobpreisen, wir sollen noch in dieser Welt stehen. Und eins der größten Zeugnisse ist vor allen Dingen, wie Christen in dieser Welt leben. Evangelisation auf der Straße ist sicherlich wichtig, eine Einladung. Das sollten wir immer wieder machen. Aber die meisten von den 365 Tagen ist, wo die Welt uns wahrnimmt, wie wir einfach in der Welt leben. Und was ist das für ein Zeugnis, wenn ich sage, sie ist für mich nicht wichtig? Das, wo Gott sich so viel Mühe gegeben hat. Wir sind schon seit, ich weiß nicht, wie lange es wissenschaftliches Forschen gibt, schon immer dabei rauszukriegen, wie wunderbar das gemacht ist. Bis heute ist noch nicht so viel, also schon viel rausgekommen, ja, aber im Vergleich von dem, was da ist, ist es ja ganz, ganz wenig. Und wir geben dir so wenig Aufmerksamkeit. Das kann nicht sein. Das ist, halte ich für schwierig. Und es ist nicht schlimm, in dieser Welt auch zu genießen. Sie ist uns dafür gegeben. Und nur wer eine fröhliche Woche hatte oder ein gutes Wochenende oder wer reich sich beschenkt vorkommt, der kann auch geben. Wie schwierig ist, wenn man das Gefühl hat, ich muss geben, weil das dran ist. Wenn man nichts genommen hat. Und ich glaube, diese ganze Welt ist uns auch mit dem ganzen Reichtum auch geschenkt worden, dass wir sie als Christen genießen. Es wäre doch irre, wenn die Gott nicht anerkennen, wenn wir denen diese schöne Welt so ganz alleine überlassen. Zum einen schade und zum anderen, glaube ich, ist es ein ganz, ganz großer Verlust. Und von daher will ich auch dazu ermuntern, zu sagen, Leute, es ist nicht schlimm, diese Welt zu genießen. Sondern ich glaube und bin fest davon überzeugt, dass er sie gemacht hat. Er natürlich an seine Kinder dachte. Und zwar an die Kinder, die das auch zu schätzen wissen. Und die ihn dazu ehren. Es steht so oft in der Bibel drin, es ist gemacht worden zu seinem Lobpreis. Aber da müssen wir sie auch wahrnehmen. Und ich glaube, unterwegs sein und dranbleiben hat was damit zu tun, Gott von allen Seiten zu erkennen. Und in seiner Schöpfung offenbart er sich auch sehr. Und es ist nicht die Alternative, das eine oder das andere, sondern ich will ermuntern, auch in dieser Welt zu stehen und diese mitzunehmen, auf diesem Weg zu sein. Und jetzt komme ich doch noch zum Schluss. Ich glaube, das war eins der Dinge, das fällt mir jetzt so ganz spontan noch ein, die mir an Andi mich mit beeindruckt haben. Zum einen, dass du den Blick hattest, zu sagen, wer steht oder wer brennt für Jesus und wo er arbeitet? Wunderbar, will nicht unbedingt in meiner Gemeinde, aber wir arbeiten in guter Weise zusammen. Und das Zweite, was ich an dir immer sehr geschätzt habe, diesen Blick auch für diese Welt und diese Lust und diesen Spaß noch zu haben, im Hobby zu haben. Ist mir sehr, auch an dir noch sehr eindrücklich gewesen. Und es war eine, damit will ich dann schließen, war eine Erkenntnis für mich als junger Pfarrer, als ich eingestiegen bin, habe ich gedacht, wir können in unserer Gemeinde alles machen, wenn Handball in unserem Ort ist, dann mache ich noch eine christliche Handballgruppe auf, weil das können wir schon lange und bei uns ist noch bessere Atmosphäre und alles, was die können, können wir bei uns noch mindestens besser so gut. Und da habe ich viele Jahre dran gesessen und es ist viel gewachsen auch an der Gemeinde. Aber später habe ich gemerkt, dieses Wort geht hin in alle Welt, ist anders gemeint. Der Gottesdienst soll das Zentrum der Gemeinschaft sein. Hier sollen wir uns versammeln, hier sollen wir stärken, hier sollen wir in unserer Wurzeln das aufnehmen, was Gott uns schenkt. Aber immer wieder gedacht, für in die Welt hinauszugehen, das ist nicht die böse Welt, sondern dort dann präsent sein, in den Vereinen, in den Gruppen einfach präsent zu sein. Und wenn man dann spricht und dann sagt, ja, aber am Sonntagabend ist schlecht, weil da gehe ich in den Gottesdienst, das ist mir wichtig. Das ist für die Leute viel, viel spannender. Als wenn man hier erst versucht, sie mühselig in den Gottesdienst zu kriegen, um dann zu sagen, ja, aber wir spielen auch noch Fußball. Ja, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also einfach in dieser Welt präsent zu sein und doch anders. Ganz Mensch, aber auch von Gott beseelt. Und wenn wir hier von dem Ziel anzukommen, Gott immer ähnlicher zu sein, dann glaube ich, dann sind wir da genau auf dem Weg, dabei zu bleiben. In diesem Sinne. Amen.